Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Das ist gekochter Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich anfangen.
Kau und Schluck.
Du schlecht schmeckst doch gar nicht.
Du denkst, es wäre aufschlicht.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und Schluck.
Kau und Schluck.
Montagmorgen. Guten Morgen, lieber Dennis.
Guten Morgen, lieber Paul.
Ich sag's dir, ich habe heute schon eine Odyssee hinter mir. Es ist noch nicht so spät. Es ist erst 10:30, aber ich habe schon so viel gemacht heute Morgen und ich mich schon so oft geärgert. Also nicht geärgert, aber ich vergesse immer, dass die Stadt ja immer erst um 10 Uhr aufmacht oder so 9:30 und ich war halt schon um 8 Uhr im Büro und wollte schon zur Bank und Geld wegbringen und Geld wechseln und das machen und da was holen und dann gehe ich in die Stadt und ist alles zugehabt. Ich kann es vergessen.
Das ist eigentlich wie das letzte Mal, als du hier warst, dass ja auch alles schief gelaufen.
Das ist auch alles schief gelaufen, ne?
Ja.
Naja, jetzt wird's besser.
Wir können froh sein, dass wir überhaupt heute hier aufnehmen, ne?
Warum?
Naja, vor 4 Tagen stand ja mein Bad einfach 2 Zentimeter hoch, 2-mal unter Wasser.
Stimmt.
Also völligste Katastrophe.
Und aber sind alle Spuren beseitigt
hier? Die Spuren sind beseitigt.
Erzähl mal, was da passiert.
Also, es war folgendes. Samstagnacht auf Toilette gegangen. Nee, beziehungsweise ich war duschen und es ist nicht abgelaufen. Und dann habe ich den Pömpel genommen und dann ging das so, das war okay, ist abgelaufen. Und dann die Toilettenspülung benutzt, auch super funktioniert. Und auf einmal kam halt das ganze Wasser durch die Dusche, durch den Abfluss da hochgedrückt. Und da haben sich dann halt quasi so ein bisschen die Toilettenpapierreste und so kleine Fäkalien gebildet in der Wanne. Und das ist halt nicht mehr abgelaufen. Das hieß, das war dann Samstagnachts die ganze Zeit da drin in dieser Wanne. Ja. Und dann haben wir unseren Vermieter angerufen, der kam dann. Seine Frau hatte auch noch Geburtstag und er ist trotzdem gekommen. Hat dann mit der Hand ins Klo gegriffen und hat so eine Spirale mitgebracht, hat es versucht selbst zu machen. Dann hat es auch funktioniert und es sah wirklich gut aus. Er hat die Spülung gemacht, alles lief ab. Dann ist er heimgefahren und eine halbe Stunde später stand halt das Bad auf einmal unter Wasser. Das heißt, irgendjemand im Haus hat irgendwie auch die Spülung benutzt oder hat geduscht oder die Waschmaschine und das ist alles eine Leitung, weil wir unten sind. Also über uns sind noch 3 Parteien im Haus und wir sind halt das Rohr unten. Und dann ist dadurch halt das erste Mal das Bad unter Wasser gewesen. Da haben wir alles irgendwie das komplette Bad mit Badetüchern und Handtüchern ausgelegt. Und das ausgerungen und aufgehängt und dann sind wir zurück ins Bad und dann war es wieder überschwemmt, das Ganze einfach 2-mal. Ja, dann wieder einen angerufen, beziehungsweise einen Vermieter, der hat dann so einen Hiwi geschickt, der dann so einen Pulver mitgebracht und hatte auch gar kein Werkzeug. Er hat gemeint, er kann gar nichts machen, er hat jetzt hier das Pulver, wir schütten das mal rein, dann soll es vielleicht wieder funktionieren, ansonsten müssen wir einen Notdienst rufen. Das war dann halt schon nachmittags, ja. Ja, gut, er hat das Ding reingemacht, halbe Stunde später hat wieder alles funktioniert, super geil, toll. Klasse, richtig gut. Und dann ist er, wie gesagt, weg gewesen. Und dann abends hat es wieder angefangen. Und wir waren aber Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt direkt nebendran gestanden. Und dann konnte ich, während es hochgegangen ist, konnte ich schöpfen und habe dann rausgeschöpft. Das Ganze ist 2-mal passiert. Und dann haben wir im Haushalt gesagt, so, jetzt stopp, keiner mehr aufs Klo, keiner mehr duschen, keine Waschmaschine, keine Spüle. Wir hängen da jetzt zusammen drin. Wir müssen da jetzt zusammen durch. Wir versuchen, morgen früh jemanden zu organisieren. Ja, dann war noch so das Gespräch, sollen wir den Notdienst 9:30 abends doch noch rufen? Nee, da haben wir uns drauf geeinigt. Wir lassen das jetzt so sein. Und dann war morgens jemand da und hat so eine 16-Meter-Spirale mitgebracht. Und jetzt ist alles wieder gut. Aber es war auf jeden Fall eine Katastrophe. Es war richtig, richtig kacke.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Es tut mir leid, dass ihr da durch musstet.
Ja, ist nicht. Also es ist schon schlimm gewesen, auf eine Art und Weise. Auf der anderen war es, also hey, wenn wir weg gewesen wären, in dem Moment, weil wir waren eigentlich auf dem Sprung, bevor es das erste Mal passiert ist, dass so richtig überläuft, waren wir so, wir wollten in den Tierpark eigentlich, wir waren mit meinen Eltern verabredet und wären wir weg gewesen, stell dir das mal vor, dann wäre es einfach in den Flur, ins Schlafzimmer, überall drunter.
Ja, Wasser ist fies, ne?
Wasser ist sehr fies. Herzlich willkommen bei Kau und Schluck. mit einer kleinen Überflutungsanekdote.
Ja.
Shit happens.
Reality hits you hard.
Ja. Auf jeden Fall.
Mist. Naja, ist jetzt aber wieder gut.
Also, ist jetzt,
also kam
Stand
dann,
jetzt ist alles gut, ja.
Kam dann die, ja. die Rohrreiniger.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ich war letzte Woche Musik machen. Das war ein bisschen unerwartet. Bisschen komplizierter als gedacht, weil ich habe die falsche Setlist geschickt bekommen. Also ein paar Songs haben gefehlt. Und das habe ich dann erst zu spät gemerkt. Und dann habe ich mich ein bisschen viel verspielt, aber ich habe es ganz gut. Ich konnte mich da so gut rumschleichen, sage ich mal. Hat eigentlich draußen wahrscheinlich keiner gehört. Aber nichtsdestotrotz war ich dann Erding. Und war aber noch bin am Donnerstag schon zu meiner Schwester gefahren nach München, weil zwischen München und Erding gerade Schienenersatzverkehr ist. Da fährt keine Straßenbahn. Mhm. Das dauert dann mit Bussen irgendwie Stunde 50. Ich dachte, oh komm, das ist mir zu risky. Fährst du hin, wurde ich dann geschuttelt von München nach Erding und auch nachts wieder zurück nach München, weil es am nächsten Tag ging der Zug schon sehr früh. Und habe ich gedacht, naja, pennst du bei meiner Schwester. Und da waren wir am Donnerstagabend, kann ich kurz erzählen, essen im Usagi. Sagt dir das was? Mhm. Das ist so ein bisschen Fusion. Also es ist wahrscheinlich am ehesten noch japanisch. Angehaucht, aber die machen halt so, ja, so gegrilltes Zeug halt, ne? Diese, wie heißen sie, die gegrillten? Also auf dem Holzkohlegrill, der hat einen bestimmten Namen. Bei den Japanern.
Ja, ich weiß, was du meinst, ich komme jetzt aber auch gerade
nicht drauf. Nicht Teriyaki. Oder ist es Teriyaki?
Nee.
Weiß ich nicht.
So ein gefährliches Halbwissen. Wie heißt das denn? Wir benutzen ganz spezielle Holzkohle.
Genau.
Diese japanische Holzkohle, das sind so spezielle Grills aus Stein, die richtig relativ klein sind, mit so einem Gitter
drüber. Der Benny wüsste das jetzt.
Der Benny wüsste das. Ja. Wir wissen auch wahrscheinlich ganz viele von euch da draußen. Ich komme nur gerade nicht drauf, wie diese Kohlegrills heißen. Der Robert hat auch so einen.
Stimmt. Ja. Der hat auch so einen.
Genau, die sind ganz klein und ganz beliebt. Dann steckst du mit einem Metallspieß dein Fisch oder dein Fleisch oder dein Gemüse da drauf und lässt es dann da. Genau, ich weiß, was du meinst, komme aber jetzt gerade nicht drauf,
wie es heißt. Ich google.
Mhm. Was gibst du ein bei Google?
Ich gebe jetzt ein... Japanischer Holzkohlegrill. Kohle. Grill. Ein ganz schön langes Wort. Ein Konro-Grill. Konro. Das meine ich aber nicht. Hibaki. Teppanyaki ist natürlich nicht. Konro. Yakitori-Grill. Keine Ahnung.
Tja.
Yakitori. Ja.
Ja, okay. Ja,
doch, könnte sein.
Yakitori könnte sein, ist aber, glaube ich, nicht hundertprozentig richtig.
Und es war sehr lecker. Es war so auch so kleinere Bites irgendwie mit auch so ein bisschen so Rettichsalat und so. Es war sehr gut. Wir saßen draußen und dann hat es irgendwann angefangen zu schütten. Ey, das war Wahnsinn. Das war wirklich echt. Ich habe echt gedacht, was geht jetzt hier ab? Geblitzt, gedonnert und so, wie das hier oft in München so ist, ne? So Alpenvorland und so, da geht's halt, wenn es abgeht, dann geht's richtig ab. Und dann waren wir aber noch bei ihrem Freund, bei Clement in der Bar, der ist Barkeeper, in der Hotelbar und haben wir da noch irgendwie Hallo gesagt und so, es war sehr schön, Gig war gut, bin ich am Samstag zurückgekommen, Samstag gearbeitet, also Samstagabend, meine Frau war ja verreist, die ist jetzt wieder da. Und gestern dann nur noch ein bisschen Haushalt gemacht und ein bisschen rumgelungert. Das war mein Wochenende.
Das klingt aber auf jeden Fall spannend und dennoch irgendwie auch ein bisschen frustrierend, wenn du auf einen Auftritt hast und deine Noten einfach falsch sind und du nicht so richtig vorbereitet bist. Ja. Wie viele Leute waren da?
Man sagte mir 4.000.
4.000 Leute. Und es war ein reiner Auftritt von Max Giesinger oder war das so ein Festival?
Nee, da gab es... Das war ja in der Therme Erding.
In der Therme Erding?
Ja.
Ein Konzert mit 4.000 Menschen.
Das haben wir schon, ich glaube das dritte Mal oder so war ich jetzt schon da. Die buchen da halt einmal im Sommer, machen die so eine Sommerparty.
Ja.
Und dann buchen die halt Bands und Acts und dann ist immer so ein Main Act und zwei so Vorbands und so. Und DJ, der macht so ein bisschen, ist schon so ein bisschen Animationsprogramm, aber für die Gäste dort ist es halt cool, weil du bezahlst kein extra Eintritt fürs Konzert. Du bezahlst den normalen Preis für die Therme, kannst dann da rumlungern im Pool, gibt es eine Poolbar und
das
ist eigentlich schon lustig. Und dann kommt da halt irgendwie Max Giesinger oder Nico Santos oder wie sie halt so alle heißen, Stefanie Heinzmann und so. Ja, ist cool, ne?
Die sind im Wasser, während das Konzert ist.
Die Leute sind nackig vor dir, also so halbnackig.
Oder die anderen chillen in der Sauna. Ja, oder genau. Das ist ja mega. So ein bisschen Poolgymnastik, dann ist noch der Animateur und sagt hier jetzt mal hopp, 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 bisschen Aqua.
Genau.
Aqua.
Und wenn sie klatschen, dann platscht. Dann platscht also, ja, also so klatschen klatsch, so, auf klatsch, klatsch. So auf dem Wasser und dann ist halt überall alles nass und so. Da musst du die Paddleboards vorne musst du einpacken, damit die Technik nicht nass wird und
ja,
so.
Ja, ja, klar.
Also eine Bühne direkt am Pool.
Krass.
Mit so einem Steg drauf und so.
Ja, ja.
Also war schon in Ordnung.
Verrückt. Kann ich mir gar nicht so wirklich vorstellen, aber es ist bestimmt witzig.
Ja.
Aber kommt dann da auch so ein Konzert-Feeling auf, weil die Leute dann so vielleicht auch ein bisschen abgelenkt sind, weil sie da so rumschwimmen und tauchen und chillen? Also die sind ja dann wahrscheinlich anders, nicht so in dem Mut, dass sie da einfach so rumtanzen und mitsingen und ja, keine Ahnung.
Die machen halt alle
Moshpits
dann
Moshpits im Pool.
So Wasser-Aerobic, so sieht das halt irgendwie aus. Ne? Naja. War schon in Ordnung. Hat Spaß gemacht. Liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Ich habe eine Frage, Dennis. Ah. Direkt am nächsten Wochenende mache ich mit beim Flohmarkt. Beim Krempelmarkt.
Ja.
So.
Okay.
Jetzt habe ich keinen Tapeziertisch. Hast du einen Tapeziertisch?
Tapeziertisch? Ich habe keinen Tapeziertisch, aber ich glaube, ich habe noch sowas Ähnliches im Keller rumstehen. Können wir gleich mal schauen.
So ein Klapptisch oder sowas?
Ja, ja, ich hatte also ich habe zumindest mal so Beine gehabt, wo man eine Platte drauflegen konnte.
Das würde schon helfen.
Das ist ja quasi ein Teil von einem Tapeziertisch.
Ja,
hatte ich nämlich mal so provisorisch in der Wohnung in Deidesheim. Aber ich weiß nicht, ob das mit umgezogen ist. Ich habe viel mit im Keller und da liegt auch viel Zeug rum, aber das ist schon so eine kleine Tortur, da dran zu kommen. Aber ich kann gerne mal gucken, ob ich sowas habe.
Schauen wir gleich mal. Ich mache richtig guten Stand, Leute. Kommt vorbei, Krempelmarkt Mannheim am Samstag. Bei mir gibt es nur High-End-Stuff.
Aber das
japanische Küchenmesser. Mal,
was da los ist.
Und eine French Press von Le Creuset ist zu verkaufen und ein Weindekanter und so Zeug.
Okay, aber hast du auch ein Kartenlesegerät vor Ort? Weil ich meine, dann brauchen die Leute ja schon ein bisschen Bargeld. Die müssen Batzen mitbringen hier.
Nee, ich mache das schon nice.
Racks on Racks on Racks.
Ich verkaufe auch ein paar Platten.
Ja.
Aber nur ich habe eine Kiste im Keller, die ich nicht mehr höre. Also ich habe schon sehr viel Platten. Ich weiß nicht, wie viel sind, aber es sind auf jeden Fall, also 2000 werden es schon sein oder so 1800 oder so. Ich habe eine Kiste, da sind nur Drum and Bass Platten drin und die nehme ich mit.
Krass, die willst du loswerden?
Ja,
hattest du so eine Drum and Bass Phase?
Ja, und so Dubstep und so
Zeug. Wegen Mannheim auch viel, ne? So war auch schon so, Jungle war hier
schon
früher ganz, jeden. Ganz groß.
Jungle, hab ich gehört, ja.
Dubstep auch, ja. Ganz viele Dubstep-Partys, Heidelberg auch.
Ja, ja. Ich hatte schon so eine Zeit, da habe ich auch so semi-professionell so also aufgelegt und so, auch so Studi-Partys und so, weil ich das irgendwie cool fand, weil es auch ein schöner Approach an Musik ist und habe halt damals dann richtig viel Schallplatten gekauft.
Aber warum willst du sie loswerden?
Ja, weil die im Keller stehen und ich werde die nicht mehr spielen so. Und ich höre die, also ich würde es mir jetzt zu Hause nicht so 12-Inch Dubstep-Singles mir pfeifen, wenn ich abends gemütlich auf der Couch rumsitze. Weißt du, was ich meine?
Ja,
der Supers ist einfach zu heftig.
Es kommt alles wieder zurück.
Ja, in
20 Jahren bist du vielleicht traurig, dass du es verkauft hast.
Hm.
Also ich habe auch noch ganz, ganz viel Vinyl, also aber so Deutschrap-Platten, die du auch gar nicht mehr bekommst in irgendeiner Pressung. Und ich würde die einfach behalten. Also ich höre die mir jetzt auch nicht mehr an, aber ich will die auch nicht verkaufen.
Das Deutsche würde ich auch nie verkaufen.
Ja.
Würde ich nie machen. Aber das andere Zeug brauche ich nicht mehr.
Gut.
Ich nehme es immer mit. Vielleicht, also ist ja eh total Spezialprogramm. Aber vielleicht kommt dann einer, der sich halt überfreut und sagt, ich nehme die ganze Kiste. Sag ich, ja, nimm die Kiste. Mach mal guten Preis.
1000k.
Hast du denn noch irgendwas, was ich für dich verkaufen könnte?
Oh ey, der ganze Keller steht voll und es gibt so viel Zeug, was ich eigentlich loswerden will und loswerden muss. Aber ich trenne mich irgendwie immer so schwer von Dingen, obwohl ich sie, also auch mein Kleiderschrank, so eine Situation, gell? Ich habe vor einem Jahr schon mal aussortiert, es hängt immer noch viel zu viel drin, wo mir entweder nicht passt oder wo mir nicht mehr gefällt, aber ich bin auch so, nicht so der Typ, der das dann irgendwie so wie du kannst das ja, dass du auch bei Kleinanzeigen oder so Zeug verkaufst und kaufst, also Dinge halt.
Das tue ich ja, tatsächlich, ja. Bei Vinted mache ich das.
Ja, und ich weiß nicht. Ich habe da keinen Bezug zu, da Fotos zu machen, das reinzustellen, dass dann fremde Leute zu mir nach Hause kommen und so.
Es ist auch mega anstrengend. Also gerade diese Klamotten verkaufen ist so anstrengend, ja, weil du verkaufst ja gute Sachen.
Ja.
Also ich habe da teilweise, also mal, ich habe da so eine Kordjacke von so einem Designer, von Designer-Studio-Kollaboration aus Paris, die war mal richtig teuer, ja. So eine Blouson-Jacke in Breitkordblau, richtig tolle Jacke, die mir aber zu klein ist, ich bin zu fett geworden, so. Muss man einfach so sagen. Passt ja nicht mehr rein. Gut, die habe ich jetzt auch vor 10 Jahren gekauft und dann Die war bestimmt mal 400, 500 Euro gekostet oder so. Mhm. Jetzt habe ich die da drin und jetzt bin ich gerade bei 40 und die diskutieren immer noch, sagen, für 10 würden sie kaufen. Sag ich, ey Leute, für 10 Euro? Das ist frech, Mann. Das finde ich einfach zu wenig.
Ja, dann musst du sie wohl behalten. Guck mal, siehst du die?
Ich habe sie noch nicht verkauft für das Geld. Nee, behalte ich. Ich nehme sie mit, vielleicht auf dem Flohmarkt.
Ja.
Dann mache ich 39 Euro.
Dann sehen die Leute, wie gut du aussiehst und wer sie getragen hat und dann müssen sie einfach mehr bezahlen. Dann können sie gar nicht anders. Siehst du die Mütze, die da oben liegt? Du siehst sie so ein bisschen schräg.
Ja.
Da steht so para
drauf. Sehe ich nicht, was da drauf steht. Aber.
Ja, genau. Das ist so eine Limited Edition von so einem Berliner Writer, sprich Schrägstrich Artist.
Rap?
Nee, der heißt Paradox, der Typ. Beim Berlin Kids, das war mal so vor 4, 5 Jahren, also wer in Berlin unterwegs ist, der kennt auch die ganzen, es ist nicht wirklich Graffiti, so ein bisschen Hieroglyphen-Style, die seilen sich so ab und machen das vertikal. Mhm. Paradox in blau und Icarus war es, glaube ich, noch oder so, in rot, also die von oben nach unten quasi so Schriftzeichen machen. Ganz, 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 ganz wilde Aktionen, die auch so Trainsurfing und also ganz, ganz verrückt, auch nicht zu empfehlen, was sie machen, aber ich mag halt auch so ein bisschen Kunst und Street und Graffiti und der Typ ist auch ein Schwurbler so ein bisschen, also ich stehe jetzt nicht hinter seiner persönlichen Meinung, aber ich mag so die Kunst, die er macht und er hat halt so eine Limited Edition da so von dieser Cap rausgebracht auf seiner Website und ich habe mir die gezogen dann und die kam dann. Und sie steht mir einfach nicht. Sieht einfach ultra beschissen aus. Ich kann sie gar nicht anziehen. Und da ist jetzt halt so ein Kleidungsstück. Was mache ich damit? Ich habe so die Vermutung oder die Hoffnung, dass der Typ irgendwann so ein bisschen so einen Marktwert bekommt, dass ich das jetzt so einfach für mich behalte und später mal ein bisschen teurer loswerde. Oder es ist jetzt einfach ein Accessoire, das hier verstaubt. Oder ich verkaufe es halt so. Also jetzt schon wieder einfach, ohne Gewinn zu machen, großartig. Das ist so die Situation. Ich finde es manchmal schwierig, im Internet Dinge zu kaufen, Klamotten so. Es ist zwar schön, weil du halt einfach so keinen Stress hast. Du hast die Kartons zu Hause, kannst zu Hause in Ruhe anprobieren, kannst mit Dingen, die du eh schon hast, irgendwie versuchen zu kombinieren. Oder wenn es dir gar nicht passt, dann schickst du es halt einfach zurück so. Und du musst dir die Zeit im Einzelhandel nicht mehr nehmen, so, weil es halt manchmal ein bisschen nervig ist. Auf der anderen Seite musst du den Einzelhandel ja auch unterstützen, soweit es geht.
Ja, schon, ja.
Das ist
ich finde, so. Mann im Shop ist aber auch schwierig.
Ja,
so Klamotten
voll,
und so.
Voll.
Ist nicht ja. So, nicht, also da gibt es einfach zu wenig gute Läden. So gibt halt diesen ganzen Standardkrams, den es halt überall gibt. Von Stuttgart oder Karlsruhe oder Mannheim ist halt dasselbe, so vom Gefühl her. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe hier ums Eck ist auch ein Designerladen, da habe ich mir mal letzten Sommer ein paar T-Shirts gekauft und das teuerste war 70 Euro. Ne? Ich habe gedacht, okay, gibst du mal ein bisschen auch was aus für ein T-Shirt, so 70 Euro zu zahlen. Ja, okay, ist natürlich heftig. Ne? Aber ich dachte, hey, jetzt, wie gesagt, aussortiert und so versucht, ein bisschen neuen Stil zu finden vielleicht, so mich ein bisschen beraten lassen. Und das T-Shirt war nach 4, 5 Mal waschen, hat es einfach ein Loch oben gehabt. So, ja. Ich mir, Alter, fuck you, ey, da kaufst du einmal so was Teures und im Endeffekt wird es auch nur da produziert, wo alles andere produziert wird, ne? So. Und es war sogar labellos, ne? Also es ist schon so gewesen, dass einfach plain war das T-Shirt, ohne Druck
oder
irgendwas.
Ein gutes Basic-Tee weiß oder was für eine Farbe?
Ja, es war beige.
Beige.
Hm. Ja.
Ja, ey, ich hab tatsächlich heute Morgen mir wieder zwei T-Shirts bestellt von einem Techno-Label aus Berlin. Ich bin jetzt kein so riesen Techno-Fan, aber die haben einfach eine gute, sehr, sehr gute Qualität. Ich habe das jetzt wieder gemerkt. Das eine T-Shirt habe ich jetzt 7 Jahre oder 6 oder 7 Jahre und das ist immer noch super. Und also deswegen habe ich gedacht, bestellst du halt wieder da.
Klar.
So klassisch, irgendwie so ein kleiner Print drauf, stört nicht, tut keinem weh, aber T-Shirt ist halt gute Qualität.
Das ist gut, ja.
Ja.
Jetzt ist ja wieder heiß, ne? Jetzt sieht man mal wieder, dass man T-Shirts braucht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so jedes Jahr aufs Neue, ne? Fuck. Aber wie du schon gesagt hast, so ein bisschen zugenommen auch. Das ist bei mir auch so, so die Komfortzone. Du kannst den Bauch nicht immer einziehen, du musst halt damit leben, dass so ein kleiner Bauch da ist. Aber auch wenn du mal so ein bisschen, ja, so ein Polo oder ein Hemd oder irgendwas, so wenn es da am Bauch ein bisschen spannt, dann fühlt man sich einfach unwohl. Ne?
Fühlt
sich
nicht gut.
Da muss man, ich bin ja schon auf L hochgegangen mit den T-Shirts, so,
ja.
Dass die Size L, aber mittlerweile würde ich eher so auf Size XL, dass es so ein bisschen oversized aussieht. Nicht, dass ich jetzt XL zwingend bräuchte, so ist es nicht, aber so L sieht halt schon dann manchmal, je nachdem, wie die Schnitte sind, sieht es dann dennoch nicht so geil aus.
Ich war vorletzte Woche hier im Schwarzwald und da waren wir dann, war von der Weinprobe beim Weingut Ziereisen, habe ich schon erzählt? Bei Weingut Ziereisen, die sitzen unten bei Weil am Rhein, also an der Grenze schon zu der Schweiz. Und die sind so sehr bekannt für also Rot, Syrah und Pinot, aber machen auch Gutedel. Also ja. Ne, Gutedel ist ja so eine alte autochthone Rebsorte, glaube ich sogar, die eigentlich nur da im südbadischen Raum angebaut wird. Und Gutedel ist ein bisschen so wie Müller-Thurgau, das ist so ein bisschen in Verruf geraten, weil es halt dann oft wurde das, glaube ich, so, also zumindest, ich habe da noch keinen Wein getrunken, aber so zu Ende 90er, 2000 irgendwie rum wurde das halt oft so halbtrocken, so lieblich halt so gemacht. Ne? Und jetzt gibt es aber wieder ein paar Produzenten, die Gutedel produzieren, anbauen, ausbauen und die haben eine spezielle Lage, die ist 10 hoch 4 und die haben, das heißt, das sind alte Rebanlagen, die noch weiter gepflanzt waren als normal und haben dann in die Mitte quasi nochmal eine Reihe reingepflanzt und machen da 10 hoch 4 Gutedel, Pinot und Syrah. Und der Gutedel kostet Liste, die Flasche, 130 Euro. Mhm. Das ist sehr viel Geld für eine Flasche Weißwein. Ne? So. Und die Pinot, der Pinot ist, glaube ich, der teuerste, der kostet 140 oder 150 und die Syrah so 136 oder so. Also Endverbraucher. Ab Hof. Aber wir haben alle probiert und ich muss sagen, ich habe sowas schon lange nicht mehr getrunken. Dieser Gutedel war wirklich, also over the top, hat auch eine krasse Bewertung bekommen mal. Ich weiß nicht, ob es Parker war oder so, aber ich glaube, das war mal so ein 100-Punkte-Wein. Und es ging halt durch die Presse halt natürlich, dass ein süddeutscher Gutedel halt 100 Punkte bekommt für das Geld, ne, für 120 Euro.
Ja.
Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist zum Thema T-Shirt und zum Thema Größe. Die haben ein T-Shirt, ich habe Wein gekauft und die haben ein T-Shirt, da steht drauf, Make Gutedel Great Again.
Ja.
Hatte die Winzerin das an und ich so, oh, was ist ein cooles T-Shirt, ne? Das will ich haben und drunter stand halt Ziereisen. Und dann haben sie mir, hat sie gesagt, komm, ich schenke dir eins. Und dann hat sie mir halt eins geschenkt, da ist jetzt noch ein S. Und das habe ich jetzt so ein S. Scheiße, viel zu klein.
Ja, kannst du gar nicht anziehen.
Da habe ich gedacht, so, ja gut, jetzt kannst du auch nicht sagen, nee, komm, dann nicht. Weil sie wollte es mir ja mitgeben, wollte es mir schenken. Ja. Jetzt habe ich halt ein Gutedel, Make Gutedel Great Again T-Shirt, ein S zu Hause. Also falls jemand eins braucht, ich würde es veräußern, würde es dem guten Zweck spenden. Kann sich gerne bei mir melden. Cooles T-Shirt aber, muss ich sagen.
Ich kenne das Gefühl, ein T-Shirt zu haben, wo man wollte, von einem Restaurant oder in dem Fall bei dir Winzer oder Weingut. Und zwar aus dem Punk Royal in Kopenhagen.
Ah, Kopenhagen, ja.
Genau. Und da waren wir ja mit der Butterbande und dann haben wir gesagt, ey, so die T-Shirts, die haben, Marek und ich waren so, ja, wir ziehen uns auf jeden Fall eins, wir fragen die mal, die sind gut drauf, die haben sowas bestimmt im Merchandise. Und dann haben wir die so gefragt, ey, habt ihr noch Punk Royal T-Shirts? Ja, ey, wenn ihr eins haben wollt, hier, wir geben euch eins. Da kamen die zurück mit so zwei zerknitterten T-Shirts, die einfach nach alter Kochwäsche gestunken haben, haben die uns auf den Tisch geschmissen und haben gemeint, hier, viel Spaß damit. Wir haben auch nichts dafür verlangt, aber die haben halt so gerochen wie, als ob das Personal einfach die T-Shirts getragen hat schon. Und die lagen dann halt da im Wäschekorb und die haben uns halt quasi diese ungewaschenen T-Shirts gegeben, haben gesagt, hier, nehmt sie mit. Die waren aber auch in M und L oder so. Und dann hatten wir das irgendwie so in der Tasche noch dabei. Wir waren dann noch nachts unterwegs. Eigentlich kann ich da gar nicht drüber reden, aber wir hatten noch so einen Marker dabei. Und der hat dann so ein bisschen vielleicht auf das T-Shirt im Eifer des Gefechts getrippt. Und jetzt kriege ich diesen Fleck da auch gar nicht mehr aus dem T-Shirt und kann mich aber immer noch an diese fabelhafte Nacht erinnern. Und das T-Shirt ist in Größe, Marek hat jetzt das L und ich habe das M und das T-Shirt so ins Schwimmbad oder an den Strand ab und zu mal an. Aber das ist auch ziemlich, ziemlich abgerockt. Aber auch leider nicht die Größe, die es haben hätte sollen.
Ja.
Ich wollte mir vom Marmont Chateau mal Pulli kaufen.
Was ist das?
Das ist ein Hotel in, ich glaube, in Los Angeles. Da schreibt Benjamin Stuckrad-Bache oft seine Bücher oder der lebt da oder hat da ganz lange gelebt. Und das ist so ein Hollywood-Hotel. Vielleicht ist es auch in Hollywood, ich weiß nicht, halt auf jeden Fall da irgendwo. Ich meine, Los Angeles ist ja da Hollywood. Ja. Aber das Merchandise fand ich auch ganz gut. Es war so ein weinroter Hoodie oder so. Aber da ist halt mit US-Shipping ist manchmal ein bisschen schwierig. Also kriegst du halt nicht hierher.
Ja.
Hab mir mal Nike Airs bestellt und die sind beim Zoll hängen geblieben. Da hat halt auch nichts gebracht. Dann
nee.
Also.
Nee, okay. Ich wollte mir neulich auch was bestellen aus Amerika, aber es wäre etwas gewesen, was ich nicht brauche. Aber ich fand es trotzdem cool und zwar, das kennst du auch Seth Rogen, oder? Den Schauspieler?
Ja.
Und Seth Rogen hat ja jetzt eine neue Passion, so Pottery-Stuff. Der macht so Pottery-Krams.
Und also, macht so Kiffer-Artist.
Kiffer, genau, so Kiffer-Artist.
Ich habe schon mal gesehen, was er macht.
Und da gibt es so ein Tablett,
Ja.
Mit einer Mulde, wo du halt das Weed so drin, also ein Grinder
ja,
und so.
Ja.
Und dann hast du einen Aschenbecher dazu, aber braucht das Zeug ja alles nicht. Aber auch noch so eine Halterung für die Blättchen.
Mhm.
Und das ist halt, sieht so cool aus.
Ja.
Ich habe schon gedacht,
hübsch, ja,
könnte man das nicht so als, keine Ahnung, als Teller oder so benutzen, aber dafür ist es halt so teuer, kostet $500 oder so.
Ja, ist schon aber super teuer, aus, aber ist richtig schön. Ja.
Das kennst du das?
Ich kenne das, ich habe das vor einem Jahr schon mal irgendwie ja, gesehen, dass er das macht. Ja, das ist ein schönes
Pottery. Muss ich eh sagen, ist ein guter Schauspieler auch. Ich mag den Seth Rogen, mag ich sehr gerne.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also hat halt jetzt so einen komplett anderen Lifestyle irgendwie eingeschlagen, so einfach so, also was heißt komplett anderen? Den Lifestyle wahrscheinlich schon immer gefahren, aber jetzt halt so ein Ding draus zu machen, dass jeder mitkriegt, so wie sein Lifestyle ist, weißt du, ich meine.
Und ja, daraus ist ja auch nicht noch verboten,
da nein, Ruhrboten. Nein, auf gar keinen Fall.
Kann er kippen, wer will.
Auf gar keinen Fall, natürlich. Ich meine, ja, Action Bronson.
Du kannst so ja jetzt auch, ja, du kannst ja jetzt auch hier, kannst jetzt auch Hasch kaufen, nur ohne das Zeug halt drin, ne?
CBD meinst du?
Ja, aber zum Rauchen, ne?
Ja, ja, kriegst du ja, auch an der Tankstelle hier.
Ah, ja, das ist schon auch weird, einfach so.
Ungewohnt, aber es wird halt so, wird halt normal werden, gehe ich davon aus.
Ja.
Also,
ja,
wenn man hier jetzt auf den Straßen rumläuft in der Innenstadt, riechst du es auf jeden Fall auch häufiger, als es davor
war. Das stimmt, hast, ja, das stimmt.
So, und das kann ja aber auch keiner wissen, ist jetzt mit THC oder ist einfach nur CBD. Und da fängt, glaube ich, auch keiner mehr irgendwie die Diskussion an, weil ja jeder wahrscheinlich mitbekommen hat, dass das jetzt irgendwie auch so mehr oder weniger legal ist. Zumindest das CBD ist
also
halt legal.
Also zumindest gibt es jetzt in der Straße, in der ich oft bin, nämlich im G7, na, wo eins meiner Geschäfte ist, gibt es jetzt zwei Läden nebeneinander.
Ein Kaffee auch, ne?
Ja, das macht jetzt auf.
Ja, das ist ein Franchise-Ding irgendwie. Als ich letzte Woche zu dir gelaufen bin, genau.
Genau, die machen jetzt da neben dem Falafelladen.
Ja.
Die können irgendwie zusammen, glaube ich, mit Brüder oder so.
Mhm.
Und die machen jetzt so CBD und Coffee.
Ja.
Kannst du vielleicht auch drin dann puffen?
Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die so Tropfen nehmen. CBD-Tropfen oder vielleicht.
Nee. Ich habe das schon recherchiert. Das ist ein Franchise. Da kannst du Pollen kaufen.
Ja, rauchen. Aber vielleicht backen die das in den Kuchen oder so. Ich glaube nicht, dass du drin rauchen kannst.
Ach so.
Weil Rauchen ist ja, du brauchst wieder eine ganz andere Konzession, als ein Raucherlokal zu gelten. Und das ist ja kein Tabak, sondern das wären ja dann die CBD-Blüten. Ich glaube nicht, dass das
vielleicht ist es noch mit Shisha oder so zusammen.
Ah.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil das ist also eine Raucherkneipenkonzession mit Kaffeeverkauf ist kein Problem. Da geht es ja nur um die Größe des Raums.
Mhm.
Ne? Also für die, die es nicht wissen, in Baden-Württemberg ist das so geregelt, also jedes Bundesland ist da anders, aber bis zu einer bestimmten Gastraumgröße darfst du selber frei entscheiden, ob es ein Raucherlokal ist oder nicht. Natürlich darfst du dann kein Essen anbieten. Es gibt aber, und jetzt kommt's, gibt aber so zwei, drei Gerichte, die du trotzdem verkaufen darfst, auch wenn du Raucherlokal bist. Und zwar, vielleicht liege ich auch falsch, dass es das ist, aber Kartoffelsalat und Wiener und Buletten. Also halt, dann musst du natürlich, kannst du nicht im Rauch zubereiten, aber es gibt so eine altdeutsche Gesetzgebung und es gibt in Raucherlokalen, darfst du so zwei, drei Essen und darfst verkaufen.
Und es wären Kartoffelsalat und Wiener.
Ich glaube, also Wiener halt aus dem, also Wiener jetzt ja, halt, das ist nicht ja, gebraten, ja, sondern halt so in so einem, ja, wie es ein Hotdog-Stand halt, ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und es gibt so zwei, drei Sachen, die darfst du tatsächlich auch in der Raucherkneipe servieren. Natürlich darfst du sie nicht im Rauch zubereiten. Das ist ein Unterschied. Du brauchst schon eine Küche, aber die dürfen dann gegessen werden.
Mhm.
Das ist so wie der klassische Stammtisch in der Kneipe, in der noch geraucht wird.
Ja.
Da gibt es dann auch meistens so zwei, drei Sachen zu essen.
Ja.
Ja. Aber genau, ich glaube, in Baden-Württemberg ist die Gastfläche, sind glaube ich 76 Quadratmeter, so roundabout. Dazu gehört aber nicht zum Beispiel der Tresenbereich, das ist keine Gastfläche. Und der Eingangsbereich ist Verkehrsfläche, zählt auch nicht. Also im Hagestolz ist es so, wir haben das damals schon ganz bewusst so gebaut, dass wir quasi unter diese 76 kommen, damit es eine Raucherkneipe sein darf, weil ich meine, ich habe damals auch noch geraucht, beziehungsweise wir alle. Und da war das irgendwie so klar, wir machen Raucherkneipe, weil es halt auch so gut gepasst hat ans Viertel, ne?
Ja, voll. Ja.
Also mittlerweile muss damals, man sich das schon überlegen, ne? So. Aber es gibt einfach zu viele Beispiele von Gastronomen, die berichtet haben, dass sie massive Umsatzeinbußen, also nicht nur 5% oder 8-7%, sondern wir reden von 30-35% Umsatzeinbußen, auch auf lange Sicht, wenn halt eine etablierte Kneipe, Cocktailbar, wer auch immer, umgestellt hat auf Nichtrauchen. Wenn du da kein Angebot schaffst für Rauchen, attraktives Angebot, kommen ganz viele Leute nicht mehr. Und das ist auch bis heute eigentlich der Grund, warum im Hagescholz immer noch geraucht werden darf, weil wir einfach zu krassen Respekt auch noch dieser ganzen Covid-Zeit, auch finanziellen Respekt vor der Entscheidung haben, dort nicht rauchen, also nicht Raucher einzuführen. Wir müssten dann einen Raucherraum, haben wir auch schon vorbereitet, so, also Durchbruch und so wurde alles schon gemacht. Aber das bedeutet natürlich, wir müssen mal Lager umlegen und dann müssen wir Lüftung reinhängen und all das und all so Sachen. Deswegen scheuen wir uns noch so ein bisschen vor der Entscheidung. Aber eigentlich würden wir schon gern machen.
Ja, ey, ich denke, dass das mittlerweile die Generation auch versteht, weil guck mal, vor 10 Jahren, wo die ganzen Studentinnen da bei euch waren, da hat man halt noch geraucht. Jetzt ist es gar nicht mehr so on vogue zu rauchen. Also es gibt zwar schon noch so ein paar Leute, bei denen ist es so, ja, ein Ding, aber wenn du so, glaube ich, dich umschaust, ich habe mal einen Bericht gesehen, da ging es auch über dieses Vapen und so, dass so die Jugendlichen, / Kinder, ich sag mal so ab 12 oder so, sagen, ey, Zigarette ist, würde ich niemals rauchen, ist ja voll eklig und sieht ja auch scheiße aus, ist teuer und so weiter und so fort. Auch so dieser ästhetische Gedanke dabei ist mittlerweile so, dass es auf jeden Fall zurückgeht, dass das, glaube ich, gar nicht mehr so ein Ding ist. Und deswegen denke ich, dass man da auch den Schritt gehen könnte und sagt, hey, ja, okay, vor der Tür halt, wenn ihr rauchen wollt und nicht mehr drin.
Ja, aber vor der Tür hast du halt ein massives Problem mit Anwohnern.
Ja, das ist halt immer
das Ding. Das ist schon krass, da musst du halt immer rausrennen, könnt ihr bitte leise sein und so. Das ist die andere Seite, ne?
Ja, ich muss mal kurz hier in eine Kurve abbiegen und zwar war ich arabisch essen und das wegen Rauchen, wir waren da mit Kindern und ich habe Baba Ganoush gegessen und da hat die Lotte hat gesagt, das schmeckt oder riecht so nach Zigarette. Und das ist aber so ein bisschen mit geräucherter Aubergine gewesen. Und es hat tatsächlich so einen leichten, verkohlten Geschmack gehabt. Und ich kann verstehen, was sie meint und habe das ja auch versucht zu erklären und so. Aber es ist krass, dass sie das so mit Zigarette verbunden hat, diesen Geschmack. Weil es war ein super, super leckeres Baba Ganoush. Ich war auch zum ersten Mal da arabisch essen in dem Restaurant, in dem ich war. Dunya Mannheim heißt das. Das war sehr lecker. Es war überraschend. Also hier in die Kurve arabisches Restaurant abgebogen, Baba Ganoush.
Okay, passt schon, ja.
Nee, aber es ging um dieses Baba Ganoush. Ich kannte das eigentlich mehr so als Creme, gebrannte Aubergine und so weiter und so fort. Und da war das aber mehr so wie so eine Art Tatar gehackt und noch mit frischer Paprika, mit Zitrone, Granatapfel und so weiter und so fort. War sehr, sehr lecker dazu, geiles Brot. Dann haben wir so Zitronenkartoffeln gegessen, die so gegart waren, auch mit Zitrone, mit so auch Granatapfelsirup und Minze. Das war so ein wirkliches Wohlfühlgericht. Das war so eine Vorspeise. Und da habe ich noch einen Lammspieß gegessen mit Reis und Salat und gegrillten Gemüse. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Da gab es auch so einen Okraschoten-Eintopf. Ich liebe ja Okraschoten, auch mit geschmortem Lamm.
Was sind Okraschoten nochmal?
Das sind so grüne, schleimige, kleine Gemüse, die so spitz zulaufen. Circa.
Ah, ich weiß was.
6 Zentimeter groß, lang.
Ja,
so, oder wie so ein kleiner Finger.
Ja,
genau. Ja.
Und dann aber mit Fleisch dann als
Eintopf? Genau, mit oder so einem Lamm-Eintopf, mit so einem Tomatenbasis, sage ich mal.
Lamm ist ja nicht so meins.
Ne? Ja, doch, ich liebe es schon.
Ja.
Auf jeden Fall.
Wenn es zu lammig ist, dann mag ich es nicht. Ich mag prinzipiell schon Lamm, aber wenn es so zu stinkig ist.
Ja, das sagen viele so, es darf nicht so alt schmecken. Ne? So, ich kann das verstehen, aber das kommt irgendwie so selten vor, habe ich das Gefühl, dass das so stark nach Lamm schmeckt. Mir ist das selten passiert bisher in meinem Leben. So wirklich hammelmäßig.
So hammelmäßig, ja. So hammelmäßig.
Hammel.
Okay, Okraschoten, ja.
Ja.
Sag mal, Dennis.
Ja.
Ich habe dir ja erzählt, dass ich jetzt so eine Idee habe für unseren kleinen Restaurant-Experience. Ne?
Mhm.
Ich habe schon weiter diskutiert mit den Leuten.
Ah, ging schon weiter.
Ich habe schon. Muss ja gleich noch off Camera erzählen. Aber jetzt mal so Hand aufs Herz. Guck mal. 2 Wochenenden, immer Freitag, Samstag. Menü vegetarisch. Und dazu alkoholfreie Getränkebegleitung plus Flaschenwein. Wie hört sich das an?
Sensationell. Ich bin jetzt so, hä, okay, was kommt jetzt? Vegetarisch, alkoholfrei, so komplett die runtergeschraubte Version von geiler Gastronomie.
Nein, was heißt runtergeschraubt? Einfach ein Experiment. Das ist was zum Probieren.
Ja.
Und ich finde so alkoholfreie Getränkebegleitung finde ich einfach auch richtig cool. Plus halt Flasche Wein.
Ja, klar.
Also einfach schon eine Getränke.
Also es gibt schon auch Alkohol.
Ja, es gibt auch
Alkohol. Und wir machen aber vegetarisches Essen, meinst du? Wäre die Idee?
Ja, würde ich schon machen, ja.
Ich bin ja da ein Freund von, aber ich finde so ein kleiner Gang mit irgendwie Fisch oder Fleisch, so ein klitzekleiner, oder so, dass man sagt, ein Fond oder ein Sud, weißt du, hat schon so eine Basis von, keine Ahnung, einer reduzierten Geflügelbrühe oder, ja, weiß nicht, muss ich mir mal Gedanken machen, was ich da kochen werde oder was wir da kochen werden. Aber vom Grundgedanken her finde ich das sehr gut, auf jeden Fall.
Müssen wir mal gucken, brauchen wir noch Hilfe, ne?
Ja, wir brauchen Hilfe.
Also in der Küche brauchen wir Hilfe?
Absolut.
Und Service, ja. Vielleicht kann meine Frau Service machen, das wäre natürlich auch cool, ne?
Ja, muss man halt gucken, ne? Wegen Kids und so.
Ja, das kriegt man dann schon irgendwie organisiert. Weil die Damen
sich bestimmt freuen, da auch mal.
Ja, das kriegt man dann bestimmt organisiert. Also, ja, sehe ich jetzt kein Problem. Aber dann würden wir vier Termine machen in 2 Wochen und dann ein Menü. Wie viele Gänge?
Also mindestens 5.
5 plus Appetizer.
Ja, also je nachdem, entweder man sagt, man geht so all in und sagt, okay, ey, ihr kriegt jetzt halt, keine Ahnung, so 12 kleinere Gänge, so, dass halt so ein bisschen mehr Abwechslung drin ist, aber das kommt halt dann drauf an, wie man das umgesetzt bekommt, personalmäßig. Oder man sagt halt 5 Gänge, die halt dann etwas größer sind, dass man halt, also satt wird man auf jeden Fall, aber du kannst halt, wenn du 12 Gänge schickst, kannst du einfach ein bisschen kreativer sein. Natürlich ist es in einem Pop-up, ist es halt auch schwierig, weil wir brauchen halt auch Geschirr und so ein Gramm. Es muss halt auch gut aussehen. Ne? Wenn du da jetzt irgendwie keine 12 verschiedenen Teller dann für die 12 verschiedenen Gerichte hast, dann wird es auch irgendwie ein bisschen, naja.
Also Geschirr ist kein Problem. Mhm. Sitzgelegenheiten gibt es auch in dem Geschäft.
Ja.
Küche müssen wir mal zusammen anschauen, weil das ist so halt nur eine Vorbereitungsküche. Ne? Ja, ist keine ja, volle Küche.
Ja. Kann man da grillen? Irgendwo einen Grill aufstellen?
Nein.
Auch nicht.
Also auch kein Feuer. Ich glaube, es ist keine Abzugshaube drin. Mhm. Also nur Umluft.
Okay, das macht es nicht gerade besser, gerade so von der Situation. Nee. Aber war das jetzt so eine Art Hilferuf so an die Community da draußen, ob es irgendjemand gibt, der uns helfen möchte?
Ich erzähle dir das kurz so im Geheimen. So
im Geheimen, okay.
Dass ich da jetzt nochmal, also ich erzähle es dir gleich nochmal in lang. Ja. Aber ich habe jetzt mal so gedacht, könnten wir doch im September machen.
Ja, so Ende September, Mitte September, irgendwie sowas.
Das zweite und das dritte Septemberwochenende.
Okay, dann nutze ich doch einfach mal die Chance und frage einfach mal jetzt kurz nach da draußen, ey, wenn ihr Lust habt und Zeit, so im September irgendwann mal so an 2 Tagen im Wochenende zu arbeiten bei uns oder mithelfen wollt, schreibt uns doch gerne mal, vielleicht kommen wir da zusammen. Also es gibt jetzt noch keine konkreten Pläne, aber wenn ihr euch jetzt schon mal meldet, seid ihr auf jeden Fall die Ersten, die dabei sein können, zu helfen, und alle anderen können sich schon mal notieren in ihrem Kalender, um als Gast zu kommen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es gibt 7 Tische. 8 Tische gibt's. Meiner Meinung nach gibt's 8 Tische. Mit 4 wird's eng. Wahrscheinlich so, würde ich sagen, 25 Plätze.
Okay, das ist doch eigentlich gut. Ist sehr exklusiv, ja.
Ja. Ja, ich meine.
Finde ich aber gut. Finde ich gut.
Ich finde es auch, ich finde es nett. Also, ich finde, wir können ja doppelt belegen.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde bei so, also wir haben das ja auch gemacht bei Emma mit Doppelbelegung. Ich finde dieses Ding mit Doppelbelegung vom Wirtschaftlichen her sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite finde ich so, dieses erste Seating. Wenn du das erste Seating bist in einem Restaurant und danach noch was vorhast, wenn du weißt, ich gehe da jetzt hin zum Essen und gehe dann noch weiter, ich habe ein Ziel, wo ich danach noch was trinken kann oder ins Kino oder was auch immer, dann finde ich es gut. Aber wenn du so dich darauf freust, auf diesen Abend, hast dieses Seating und wirst dann quasi rausgekehrt, weil dann die Neuen kommen, finde ich das immer so ein bisschen schade, weil du willst halt diesen Abend dann dort verbringen. Also so geht es mir zumindest. Deswegen bin ich mit diesem Double Seating immer so ein bisschen geteilter Meinung, aber also so kann man es halt mehr Leuten möglich machen. Auf der anderen Seite ist es dann halt nicht mehr so fürs erste Seating so zwanglos.
Aber meinst du denn, ich meine, wenn wir Doppelseating hätten, dann wären ja 50 pro Abend, 50
ja.
Plätze.
Ja.
Wir sind ja so viele Leute, so viele Leute wollen ja gar nicht kommen. Es wären ja dann am Wochenende wären es ja 100 Leute. Ja. Wenn 200 Leute, da bräuchte man 200 Leute, die essen wollen von Bones.
Oha.
Das ist schon eine Zahl, ne?
Ja, ist auf jeden Fall eine Zahl, aber die sollten wir doch locker gebucht bekommen, die Zahl. Also davon gehe ich mal schwer von aus, dass es das sein kann. Nein, wir machen uns interne Gedanken, und das ist jetzt auch nicht nur so daher geredet, wir werden das machen. Genau, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr da schon mal irgendwie vorangemeldet sein wollt. Dann könnt ihr das bei uns über Instagram am besten machen.
Ja, wir schmeißen ja noch ein Reservierungstool raus, sobald es dann ernst wird.
Ja,
so.
Auf jeden Fall.
Ja.
Dings, guck mal, machen wir die Augen zu.
Das Produkt der Woche.
Unbezahlte Werbung.
So.
Ja, das ist verpackt, eingeschweißt. Das ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Instant-Suppe.
Korrekt.
Asiatisch.
Korrekt.
Das könnte, was auf jeden Fall mit Nudeln. Es ist nicht die eine, diese neue vegane deutsche Ramen, die habe ich nämlich mal bestellt, die war nicht so gut, aber das ist so Klassiker, würde ich sagen. Ich würde sagen, sie ist rote Verpackung. Nee, grüne Verpackung.
Grüne Verpackung, die steht jetzt aber auch nur stellvertretend für Cup Noodles, weil ich so ein Guilty Pleasure habe und das ab und zu mal ganz gerne esse. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, das hatte ich jetzt zu Hause, wir haben es jetzt heute bei mir zu Hause spontan gemacht. Die hier kenne ich nicht, die ist einfach da, ist eine Fobo, eine Fö. Und genau, das spiegelt auch so ein bisschen meine Ernährung wider, als ich noch zur Schule gegangen bin und auch manchmal auf der Berufsschule. Ich war ja auf der Berufsschule, war ich ja in Calw. Das ist ja von hier, das ist ja auch hier hinten, auch Baden-Württemberg, da hinter Stuttgart, Pforzheim da in die Richtung. Und wir hatten da immer so Blockunterricht und wir waren da zu viert auf dem Zimmer. Und naja, du hattest, also wir haben zwar in so einer Wirtschaft oben drüber gewohnt, es gab andere, die haben im Internat dann gelebt, wir hatten diese Wirtschaft, das war so dieses lockerere Sein und dann hatten wir uns dann halt, keine Ahnung, Wasserkocher auf dem Zimmer gestellt und dann so, keine Ahnung, so Instant-Nudelsuppen ab und zu
so
gegessen.
So knastig.
Oder so, ja, so knastig, so Salat in so Plastikpackungen oder Windbeutel, ja, tiefgefrorene, ja, dann auftauen lassen.
Oh, das ist gut.
Ja, ja, ich muss dazu sagen, ich hatte halt auch in meinem Zimmer, sage ich mal, da hat es schon ordentlich gedampft. Ich hatte so einen Kollegen, der hat sich halt vor der Berufsschule dann schon schön einen Kopf reingezogen. Ne?
Dübel reingeballert.
Also nicht einen Dübel, sondern einen Kopf. Ne?
Oh, ja.
Also so direkt ins Brain. Und super. Das war halt echt eine ganz wilde Zeit. Aber ich schreibe ja auch ein Buch gerade. Und da kommen solche Anekdoten auf jeden Fall nochmal intensiver drin vor, falls ihr mich da motivieren wollt. Ey, schreibt mir auf jeden Fall jeden Tag irgendwie mal eine Motivation, sagt Dennis, schreib weiter, weil ich will das Ding eigentlich noch dieses Jahr releasen, aber dieses Schreiben ist gar nicht so einfach, Paul. Ne? Man muss ja so autobiografisch das alles widerspiegeln und will es ja irgendwie nicht verschönen, muss aber manchmal auch so einen kleinen Riegel davor schieben, weil, keine Ahnung, es ist ja schon sehr, sehr, sehr ehrlich auch.
Mhm,
und ich bin gespannt.
Im besten Fall ist es
ehrlich. Im besten Fall ist es sehr, sehr ehrlich, genau. Und da sitze ich gerade dran.
Ja, ich bin gespannt, du. Ich bin sehr gespannt.
Ja, da werden einige Leute viel über mich erfahren, mehr als mir wahrscheinlich lieb ist. Mal sehen, wer sich dann von mir distanziert.
Und gehst du dann auch auf so Tournee? Hast du dann auch so eine Tournee?
Ey, das bin ich schon mal gefragt.
So eine Lesung?
Also eine Lesung will ich auf gar keinen Fall machen.
Was, echt nicht?
Nee, ich glaube nicht.
Warum nicht?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe ich noch nie gemacht. Vielleicht gefällt es mir, vielleicht gefällt es mir auch nicht. Ich weiß aber nicht, ob man das unbedingt muss. Muss man eine Lesung machen? Ich würde mich dann vielleicht in eine Buchhandlung setzen, ein bisschen was dazu erzählen und die Bücher signieren oder so. Aber diese Lesung an sich, ja, ist eine Idee, muss ich mir Gedanken drüber machen. Ich muss erstmal das Buch schreiben.
Schreibst du das dann, also schreibst du selber?
Ja.
Also
ja,
du
genau.
Hast jetzt niemanden, der dir da so Ghostwriter-technischer oder die?
Nee, aktuell noch nicht. Okay. Also ich würde jetzt schreiben und dann würde ich mir einen Lektor oder eine Lektorin suchen. Die muss da drüber gehen. Natürlich wird es grammatisch und Satzbau und Komma und dies und das. Das wird eine Katastrophe. Da muss mir auf jeden Fall jemand auf die Finger hauen und drüber schauen. Aber so versuche ich das schon in meinen eigenen Worten oder ich schreibe es in meinen eigenen Worten und dann muss ich sehen, was die Person sagt, die das Korrektur liest, ob das überhaupt fähig ist, so gedruckt zu werden. Aber ich denke schon, man muss halt die Kapitel ein bisschen ordnen. Ich meine, da stehen schon viele Sachen auf der Agenda, die in meiner Laufbahn als Koch passiert sind. Es sind manchmal, naja, keine Ahnung, Dinge, die positiv für mich sind, aber auch oft negativ. So, weil ich ja auch nicht alles perfekt gemacht habe auf meinem Weg zum Sternekoch, sage ich mal. Naja, ich will jetzt nicht zu viel darüber verraten, aber vielleicht ist es ja auch wirklich interessant für die ein oder andere da draußen.
Bestimmt. Ja. Also ich kauf's. Ich aber nur signiert.
Du kriegst es natürlich umsonst.
Ich bin gespannt. Sag mal, muss man doch jetzt einmal kurz drüber reden. Ich habe, weil ich am Wochenende so wahnsinnig viel drüber geredet habe, über diese ganze Rammstein-Nummer, ne? Da müssen wir eigentlich kurz schon drüber reden. Würde ich mir nämlich gerne deine Meinung zu wissen.
Ja, aber es gibt aktuell schon, ich will nur sagen, du musst vorsichtig sein, was du sagst, weil die Anwälte auf jeden Fall vorgehen gegen jeden, der irgendwie eine falsche Aussage trifft. Ne?
Ich finde es einfach krass, weil diese Band ja so, also es wird einem ja erst so richtig bewusst, ne? Ich meine, ich bin jetzt kein Rammstein-Fan musikalisch, war ich noch nie. Ich fand aber trotzdem die Band an sich und die Geschichte schon sehr beeindruckend so. Also das, was die letzten 30 Jahre irgendwie musikalisch da vollbracht haben, kann ich nicht beurteilen, weil ich kenne nur zwei Songs oder so, ja. Aber so diese ganze, dass sie halt auch auf der ganzen Welt irgendwie so krass am Start sind, finde ich wirklich also war mir vorher auch gar nicht so richtig bewusst, ne? Die machen ja Stadien voll überall auf der ganzen Welt, ne?
Ja.
In Brasilien, in Kanada, in Asien etc. natürlich auch in Deutschland, und ich war ja jetzt gerade am Donnerstag auch in München, als sie den Tourauftakt hatten, und ich glaube am Mittwoch war der Tourauftakt oder so. Ich habe am Donnerstag aber halt auch wahnsinnig viele Rammstein-Fans gesehen, und das ist natürlich ein hochsensibles Thema. Und es macht auf jeden Fall krass Welle. Wir haben da auf jeden Fall in der Band am Freitag auch richtig lang drüber diskutiert. So.
Ja. Klar, auf jeden Fall.
Wahnsinn.
Also es ist richtig, richtig schlimm, wenn es stimmen sollte. Wir können es aber nicht wissen. So, ne? Deswegen, also ich habe auch keinen Bezug zu der Band. Mein Vater hat es früher mal gehört, so, aber der hat halt auch viel so Rock und harte Sachen gehört, und ich fand es aber immer so ein bisschen schwierig, schon allein so die Art, wie der Gesang ist, so von der Aussprache, wie sich das anhört, ist halt wirklich so sehr deutsch.
Ja, ja.
Und hatte ich schon immer so meine Probleme damit. Also.
Texte, ja, und natürlich auch echt krass, ne? Ja. Also. Nee, ich fand das auch schon immer so, mir war das immer so zu provokativ auch. Also so zu hart einfach so. Ich fand die Musik an sich, was sie da gespielt haben und so, das fand ich gar nicht so, das fand ich nicht abstoßend oder so. Ich mag eigentlich harte Musik, also ich höre schon auch gerne harte Rockmusik, Prog-Rock und so. Es darf auch mal ein bisschen Metal und so, mag ich schon gerne, ja. Aber das war mir irgendwie, dann die Texte fand ich schon immer irgendwie ein bisschen befremdlich. Und ich bin da auch ein super sensibler Mensch, gerade wenn es so um irgendwie so Gewaltverherrlichung in irgendeiner Art und Weise, auch wenn es Kunst ist. Also ich habe Kriegsdienst verweigert.
Ja.
Den musste ich noch machen, musste mich da mustern lassen und von irgendeinem Bundeswehrarzt da einstufen lassen in irgendeine Qualitätsstufe, das fand ich auch total weird.
Absolut.
Das muss man ja heute, weißt du, die jungen Leute müssen sich da überhaupt nicht mehr mit auseinandersetzen. Dass die Bundeswehr zu denen sagt, ihr müsst jetzt kommen. Und du musst es dann verweigern, ne? Du musst einen Aufsatz schreiben und dann darfst du erst Zivildienst machen. Was auch total, also fand ich damals schon auch total pervers und sowieso aufgewachsen in einem Haushalt meine Mutter ist ganz lange im Frauenhausvorstand gewesen und hat sich auch als Sozialarbeiterin ganz, ganz viel mit Missbrauch zu häuslicher Gewalt und so auseinandergesetzt. Das ist ein Thema, was mich schon immer begleitet, also zumindest der Blick darauf und so. Deswegen bin ich da sowieso schon ein bisschen sensibel. Und wenn du dann halt auch noch so Texte, dann irgendwie, das war mir immer zu viel, too much. Und dass sich das jetzt so krass häuft. Ich habe gestern Abend noch ein Video gesehen, einfach, ich habe gesagt, komm, eins schaust du dir jetzt an, und zwar von diesem, wie heißt der, Reza oder so, dieser YouTuber.
Rezo. Ja.
Und ich finde, das Video fasst es ganz gut zusammen.
Ich habe beide Videos gesehen. Das von dem Mädchen gesehen und von Rezo. Und habe da auf jeden Fall meine Meinung dazu. Aber wie gesagt, man muss, glaube ich, vorsichtig sein, wie man sich jetzt dazu äußert wegen den Anwälten.
Aber man muss drüber sprechen.
Man muss auf jeden Fall drüber sprechen, und wir heißen das auf jeden Fall auf gar keinen Fall gut. Ich meine, ist ja auch in der Gastronomie, wenn wir es jetzt schon ansprechen, ich will auch da nicht drauf eingehen, aber auch Christian Jürgens hat ja Vorwürfe, ist freigestellt worden, Restaurant Überfahrt, 3 Sterne, am Tegernsee, meine ich, ist es, und auch Vorwürfe gegen Gewalt und Machtmissbrauch, und das Restaurant hat jetzt aber Ted Uknok übernommen. Ne? Also habe ich bei Instagram gesehen, da ist jetzt quasi ein neues Konzept in diesem Restaurant mit einem neuen Koch. Mhm. Aber auch dazu gibt es noch keinerlei, ist niemand verurteilt worden und der Prozess läuft. Ich kann dazu auch nichts sagen.
Ermittlung wahrscheinlich, ne? Ja.
Genau, aber ja, so aufs Thema Gastronomie zurückzukommen, da ist natürlich auch gerade die Kacke am Dampfen, was da los ist.
Wir hatten es ja schon mal drüber auch, du hast ja auch mal gesagt, du bist jetzt nicht so der laute Koch gewesen in der Küche oder der lauteste Chefkoch, auch also in der Position dann eines Küchenchefs. Aber das ist etwas, was natürlich im Verborgenen bleibt, ganz oft, ne? Weil die Küche ist halt nicht immer eine offene Küche und man kriegt das halt als Gast auch gar nicht mit, was da so passiert und so und die, ne? Wie der Ton am Ende ist. Weil an der Bar bei uns kriegt es der Gast mit, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder wenn der eine mal sagt, Mist baut oder so oder fällt was runter oder dann sagt man schon so, jo, jetzt komm, dann reiß dich mal zusammen, ne? Oder geh nach Hause, wenn es dir schlecht geht oder wenn du keinen Bock hast, dann gehst du jetzt. Aber in der Küche ist das ja meistens hinter verschlossener Tür.
Ja, ich denke, dass das aber generell auch in jedem Beruf vorkommt und alles verschlossen ist und dass sich die Zeit jetzt mittlerweile dahin geändert hat, dass die Leute sich trauen, ihren Mund aufzumachen und auch, keine Ahnung, mal Beweise, sage ich mal, sammeln können, sei es mit E-Mail-Verkehr oder Telefon, WhatsApp, keine Ahnung. Früher konntest du sowas gar nicht beweisen, großartig. Oder da war einfach der Zusammenhalt auf diesen Ebenen so groß, dass du halt einfach so ein kleiner Fisch warst und dann warst du halt weg. So, und jetzt kannst du halt einfach Leute so dementsprechend, also ich will nicht bloßstellen sagen, sondern einfach, dass die Wahrheit ans Licht kommt. So. Du kannst mittlerweile, du kannst dich trauen, weil du so viele Leute damit erreichst und im Endeffekt dann auch damit erreichst, dass da so ein Strich gezogen wird, dass die Person damit nicht mehr durchkommt. So. Das war einfach früher nicht möglich gefühlt.
War wahrscheinlich deutlich schwieriger, ja. Stimmt. Ja. Warst du mal in dem Übersee mal essen?
Nee.
Ich bin da nur mal vorbeigelaufen, als ich im Tegernsee im Urlaub war. Das sah von außen auch gar nicht so spektakulär aus, ne?
Dieses
Haus.
Traditionshaus. Der Niklas Nussbaumer, mein ehemaliger Sous-Chef, ist ja, nachdem er bei mir Sous-Chef war, ist er quasi von einem Headhunter abgeworben worden und ist zum Jürgens.
Ja, ja.
Dann war er da quasi noch als Sous-Chef, bevor er dann rüber zur Mühle-Schluchsee ist. Mhm. Der hat da bestimmt ein bisschen mehr erlebt, so, keine Ahnung. Hab nicht mit ihm drüber gesprochen, kann er sich auch gar nicht dazu äußern, muss auch nicht so.
Juti.
Ja, oh, heute ein bisschen ernstere Themen teilweise, alles ein bisschen ruhiger heute. Aber ich habe dennoch drei Fragen an dich.
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Und zwar wäre die erste: Tiramisu klassisch oder mit Erdbeere?
Klassisch.
Okay, besser zu früh kommen zu einem Termin oder zu spät? Oder generell so, also wenn du, muss jetzt nicht unbedingt ein Termin sein, sagen wir mal private Verabredung, besser zu früh kommen oder zu spät?
Auf die Minute genau.
Okay, das ist fair.
Hast du gesehen, hast du gemerkt, wann ich heute da war?
Ja, um 10:30 Uhr. Sehr, sehr pünktlich, auf jeden Fall. Käsebrezel oder Butterbrezel?
Butterbrezel.
Zack.
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Ja, ich bin ein sehr pünktlicher Mensch, ja.
Ja.
Hm. Ich auch. Beziehungsweise, wenn ich nicht bin, dann ist immer so, was ist denn hier los? Um Gottes Willen.
Wo ist er?
Wo ist er?
Bleibt, da ist was passiert.
Was machst du? Was ist heute passiert? Was ist passiert? Käsebrezel. Du meinst den Klassiker von der Tanke, oder?
Ja, Käsebrezel. Ja, ja. Ey, guck mal, unser Streetfood in Mannheim ist ja Brezel. Das ist unser Streetfood. Das sind hier Stände, die sind auf der Hauptstraße oder auf dem Blanken und auf der Breitenstraße aufgestellt, die Brezelstände. Mhm. Die werden da frisch gebacken, die sind noch warm. Die gibt es halt mit Käse oder auch nicht oder mit Butter oder plain. Und das ist unser Streetfood.
Ich esse ja auch keine Butter eigentlich, ne? Aber so auf so Laugen, Brezel finde ich schon gut.
Ja.
Aber es darf dann nur so ein bisschen drauf sein.
Nee, muss richtig dick drauf.
Ja.
Es gibt auch noch das Upgrade mit Schnittlauch. Finde ich auch ganz geil.
Ja.
Kann aber auch irgendwann ein bisschen nerven, wenn es zu viel Schnittlauch ist.
Ah, mit Schnittlauch-Butter.
Ja, also ja,
oder genau. Ja, also Butter genau.
Und Schnittlauch.
Gibt es im Bahnhof? Gibt es im Bahnhof?
Gibt es im Bahnhof.
Stimmt, ja.
Auf jeden Fall.
Hast du recht, ja. Käsebrezel, ja. Nee. Ich habe natürlich auch in meiner Jungbusch-Straßen-Vergangenheit und Dasein schon auch die ein oder andere Käsebrezel von der Tankstelle gegessen.
Das ist okay.
Das ist schon okay. Fettig nachts. Obwohl neulich habe ich mir, als ich nach der Schicht, habe ich mir zu Hause noch eine Wontansuppe gemacht. Ich habe mir noch richtig Mühe gegeben. nachts um vier oder so.
Nachts um vier?
Ja, ja, ja. Oder dann drei oder so.
Krass.
Und dann habe ich, ich hatte noch irgendwie so ein bisschen Brühe und habe dann noch ein bisschen gepimpt und noch packt schon, und hatte noch Wontons im Tiefkühler und so. Das war letzte Woche, Mittwoch, glaube ich, da kam ich nach der Schicht nach Hause. Und es war schon sehr warm. Und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt setze ich noch auf den Balkon. Dann habe ich mich noch auf den Balkon gesetzt. Und habe noch irgendwie Radrennen-Zusammenfassung geschaut oder irgendwie sowas. Und habe mir noch ein Wontan reingepackt. Sehr gut. Ich habe nämlich das Chicken Powder für mich entdeckt.
Ist das ein Pulver?
Mhm.
Also eine Instant Geflügelbrühe.
Es ist... Also ich habe auch gedacht, dass es eine Gemüsebrühenersatz ist, aber es ist eher so ein Seasoning-Ding.
Ja.
Also du hast quasi eine normale Brühe, selbstgemacht oder auch aus der Dose, keine Ahnung. Und dann machst du so ein bisschen Chicken Powder rein. Und dann hat das sofort so einen unwiderstehlich erkennbaren asiatischen Touch.
Ist auch MSG drin?
Ist selbstverständlich.
Ja, okay, dann.
Klar.
Ja.
Aber es ist wirklich Magic, das Zeug ist krass.
Ja, also, Magic. Magic, also es wird ja auch in der Küche wird sowas ja auch Magic genannt. Also es gab ja auch dieses Fondor und so früher. Und ich habe mal in einem Sternenrestaurant gearbeitet, der hatte aus der Apotheke eine eigene Magic-Mischung, wo auch mit Geschmacksverstärker quasi gearbeitet worden ist. Aber das hat man natürlich nicht kommuniziert. Man musste das damals ja auch noch nicht auf den Speisekarten deklarieren. Aber ja, es gab mal so Momente, da wurde mit so Pulvern auch getrickst, um einfach den Geschmack hervorzuheben. Ey, ich persönlich würde jetzt nicht mit MSG im Restaurant kochen, aber für zu Hause oder wenn ich jetzt im asiatischen Restaurant oder so bin, habe ich damit gar keine Probleme. Also solange es nicht zu viel ist und glaubst, ist sogar nachgewiesen, dass es gar nicht so gesundheitsschädlich ist, wie irgendwie immer gesagt wird.
Soll das echt gesundheitsschädlich sein?
Ja,
habe ich ja, mal gehört. Ja gut, wenn du davon kiloweise das Zeug reinballerst, aber... Ja.
Aber es spricht nichts dagegen.
Hast du schon mal gehört, dass man das auch in Cocktails verwendet?
MSG?
Ja.
Nee, noch nie gehört.
Ja, tatsächlich.
Mhm.
Also ich habe es auch schon probiert. Ich habe bei mir jetzt noch nicht so, es war noch nicht, also ich würde es A nicht draufschreiben, obwohl ich es müsste
wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon, ja.
Ich würde halt dann bei den Additives dazu schreiben, mit Geschmacksverstärker halt, ne? Klar. Mhm. Aber ich würde jetzt das Wort MSG nicht draufschreiben. So, das würde ich jetzt nicht machen. Was heißt nochmal MSG?
Boah.
Das ist ein lustiges Wort.
MSG, was heißt das jetzt nochmal? Komm, jetzt müssen wir beide wieder googeln. Wir sind so Amateure, Alter. Ich bin im Flugmodus, ich kann nicht. Kann leider nicht googeln.
Ich lese es dir vor.
Mhm.
Herrlich. Hinter der Abkürzung MSG verbirgt sich die Mononatriumglutamat. Eine Essenz, bla bla bla. So. Das kam so vor 2-3 Jahren, kam das irgendwie so mal nach Europa geschwappt, dass Leute so, also was wir tun, wir benutzen ja so eine Salzlösung, eine 10%ige Salzlösung, weil ja Salz, ne, warum sollte das bei Cocktails anders sein wie bei Essen? Das hebt halt Aromen nach vorne und das tun wir in sehr, sehr vielen Drinks immer mit rein, Salzlösung. Das heißt, wenn auf einer Cocktailkarte Saline steht, dann ist das meistens Salzlösung. Mhm. Das Prinzip kennt man ja auch so, wenn man so eine Margarita oder so mit so Salzrand, ne? Oder Batangas und Tequila Cola mit Salz und so. Ja. Ne? Das Prinzip ist jetzt nichts Neues, dass du Salz noch an einem Cocktail dran hast, aber diese Salzlösung ist eben so ein Brightener, sage ich immer. Und dasselbe ist auch MSG. Also du hast eine Glutamatlösung und das passt aber nicht, passt halt nur sehr bedingt zu gewissen Dingen. Also es ist nicht so, weil Salz ist eigentlich überall gut. Ich finde Salz, außer wo ich kein Salz reinmache, ist, wenn Champagner im Spiel ist. Also Schaumwein, ich finde, da steht sich das oft im Weg, so ein bisschen. Aber klar, ein Whisky Sour mit Salz schmeckt besser. Oder natürlich auch so ein, wenn jemand ein Cuba Libre oder so, wenn wir jetzt mal so ganz basic reden, ein Cuba Libre gehört Salz rein.
Ja.
Das ist einfach, das bringt's, das schmeckt gut.
Ein Kuchen schmeckt ja auch besser mit Salz.
So ist es. Ja. Und deswegen ist MSG so ein Versuch wert gewesen. Ich habe es auch für die aktuelle Karte auch probiert, aber ich habe es weggelassen, weil es dann doch hinten raus ein bisschen, es ist schon ein bisschen befremdlich. Weil es schmeckt auch jetzt irgendwie nicht nur so nach Salz, sondern es hat auch so irgendwie so einen leicht fleischigen, so was leicht Fleischiges.
Weißt, ja, ich weiß, was du meinst, auf
und
jeden
das
Fall.
Hat, das ist natürlich bei Drinks eher unangebracht. Aber zum Beispiel in einem Martini ist es cool.
Oder mit Oliven. Oder so. In so einem Shot, der so ein bisschen aufwecken soll. Weil dieser Gurkenwasser-Shot da, der ist auch, geht ja auch in so eine MSG-Richtung, obwohl kein MSG drin ist. Stimmt. Aber dieser Umami-Geschmack ist ja da dennoch.
Stimmt.
Weißt du?
Da gebe ich dir recht.
Ja.
Dennis, ich habe einen Pizzaofen gekauft.
Letzte Woche noch angeteasert und jetzt hast du ihn schon gekauft. Das ist schön.
Keine Werbung. Ich freue mich drauf, die nächste Pizza geht auf mich.
Okay, aber erstmal sind wir hier noch dran, bei uns mal einzuladen. Hier an diesem Tisch wird nicht gelogen und das wird passieren.
Ja, mach mal.
Aber nächste Woche kommt erstmal noch ein Gast zu uns.
Oh ja. Ne? Oh, wir haben sie letzte Woche, guck mal, wie schnell das jetzt ging.
Ja,
das
geht ruckzuck.
Das geht ruckzuck, erzähl mal.
Ja, die Kaltenthalers kommen.
Jan kommt.
Kommt nur der Jan?
Ja. Okay. Also ich habe jetzt
Du hast ja geklärt, aber der Jan kommt. Okay, Felix kommt scheinbar nicht, dann schade, aber...
Ich habe ihn jetzt nicht angefragt, soll ich ihn anfragen, oder?
Wir haben leider nur ein Mikrofon, da müssten die beiden so hier sich immer so abwechseln. Naja, aber auf jeden Fall kommt Jan Kaltenthaler aus dem Hause Kaltenthaler und bringt Essige mit und Weine.
Und Wein.
Und es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, weil er auch, oder die Kaltenthalers generell, auch extreme Foodies sind und deren Rezepte teilweise sogar auf dem Gourmet-Channel veröffentlicht werden, obwohl sie keine Köche sind.
Jan auf jeden Fall richtig hart am Start.
Sieht auf jeden Fall auch immer sehr, sehr gut aus. Sehr und ich glaube auch, dass das sehr, sehr gut schmeckt. Und er wird vorbeikommen und euch und uns ein bisschen in die Welt der Essige und Weine noch mitnehmen.
Ja, da freue ich mich wirklich sehr drüber.
Ich auch, auf jeden Fall. Geile Typen, geiles Thema. Wird eine geile Folge.
Denke ich auch. Denke ich auch, ja.
Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drüber freuen oder drauf freuen und notiert euch das.
Ich habe gesagt, er soll bitte Essig, aber auch Vino mitbringen. Ne? Müssen wir was trinken nächste Woche. Müssen wir vorher was essen. Oder gehen wir danach vielleicht was essen.
Das
können wir doch machen.
Danach gehen wir essen.
Gehen wir danach irgendwie in die City und vielleicht können wir ja den türkischen Imbiss mal auschecken. Den wir beide jetzt mal.
Lass uns das auf jeden Fall machen. Irgendwie sowas in Little Istanbul. Das wird schön.
Ach, der
Sound.
Oh, gemütlich. Ist aber gemütlich heute.
Ich habe drei Songs mitgebracht für die Liste, liebster Paul. Ich würde anfangen mit dem Song Pier 57 von AIM.
Von wem?
Von AIM.
Oh, kenne ich nicht.
Ja, da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Das ist ja so, wenn jemand das einfach nicht kennt, dann musst du dir einfach diese fucking Liste da mal reinziehen, dir mal Spotify holen und dir das Lied anhören. Dann kennst du es, okay? Weiter geht's.
Okay. Limp Bizkit.
Ja.
Weil auch wieder gespielt bei Rock am Ring und so.
Genau.
Und And Together Now.
Ist mit Method Man, oder?
Mit Method Man, ja. Richtig.
Okay.
Oder mit Busta Rhymes?
Nee, mit Method Man.
Mit Method Man.
Ja.
Coole Nummer.
Von mir kommt von Monolink Outgrown. Auch ein schöner Song.
Okay.
War auch mal bei der Emma auf einer Liste.
Okay, cool. Ich weiß nicht, wie man den Künstler ausspricht, deswegen buchstabiere ich ihn jetzt einfach. Das ist ein guter Song. D-A-B-E-U-L-L. Da Boy. Weiß nicht was.
The Bull?
You and I heißt der Song und ist so Funk-Disco von 2019, glaube ich. Hat aber so Vintage-Vibes irgendwie. Aber es ist gute Laune.
Gute Laune, auch mit Electronic Good Morning Children.
Das sind unbekannte Sachen heute für mich hier drin, aber gut. Bei mir kommt noch ein Track auf die Liste von Tom Misch und Yusuf Days. Tom Misch, Songwriter, Produzent, Yusuf Days, Schlagzeuger. Und der Song heißt Night Rider und ist so ein bisschen experimentell, aber sehr, sehr gut klingend. So auf Vinyl klingt es ganz toll. Ich habe die Platte zu Hause. Es schiebt einen immer so ins nächste, in die nächste Stratosphäre, wenn man das anhört, weil alles wackelt um dich rum. Ist geil. Das ist mein Song.
Dann haben wir jetzt wieder 6 Lieder drin. Beenden diese Folge mit diesen Songs und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und es allen euren Verwandten und Bekannten weitersagt, dass kaum Schluck gehört werden muss.
Sollte.
Sollte.
Pflichtprogramm.
Müsste. Könnte.
Ja.
Wollen würde.
Ja.
Wie auch immer.
Dennis, ja. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, Paul.
Schön war's.
Tschüss.
Der Tisch ist gedeckt.
Oh, was gibt's denn Leckeres?
Bierchen gibt's. Frühstück.
Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
Ohne Mampf kein Kampf.
Karottenschaums, Hüppchen, Apfelperlen.
Prost, Brot, Sahne, mir renne ich. Lass Champagner dabei.
Tschüsschen.
Ich hab Flavor, also kau und schluck.